Ja, ich möchte euch heute Morgen auch ganz, ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn und Heilandes. Ja, heute ist ja etwas ein besonderer Tag. Und zwar, die Linde hat Geburtstag. Geburtstag bedeutet ja, dass wir letztendlich den Jahrestag der Geburt einer Person, der Geburt eines Menschen feiern. Und doch zeigt uns die Bibel auf, dass es einen noch viel bedeutenderen, einen viel größeren, einen viel herrlicheren, und ich setze es jetzt mal in Anführungszeichen, Geburtstag gibt. Ich habe mir auch zur Angewohnheit gemacht, wenn von unseren Kindern eines Geburtstag hat, dass zumindest bei den Kleineren ich dann immer bete, einmal danke, dass der Herr sie bis zum heutigen Tag bewahrt hat, sie seine Güte mit ihnen war, sie auch am Leben erhalten hat bis zum heutigen Tag. Aber dann habe ich es mir zur Angewohnheit gemacht, immer zu beten, und Herr, schenke doch du, dass sie den alles entscheidenden, den noch viel wichtigeren und größeren Geburtstag erleben und erfahren dürfen. Und da hat dann einer der anderen oder Gäste, der es nicht kennt, sich einmal manchmal gewundert. Und genau mit diesem größeren Geburtstag, mit diesem alles entscheidenden, viel wichtigeren Geburtstag, möchte ich mich mit euch heute gemeinsam beschäftigen. Und ich bitte euch dazu, wer eine Bibel dabei hat, mit mir das Wort Gottes aufzuschlagen. Und wir wollen zunächst einmal einen längeren Abschnitt miteinander lesen. Und zwar aus dem Johannesevangelium, Kapitel 2. Ab Vers 23 bis Kapitel 3, Vers 18. Johannesevangelium, Kapitel 2, ab Vers 23 bis Kapitel 3, Vers 18. Da schreibt der Apostel Johannes Folgendes: Als er aber, gemeint ist Jesus, in Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tun musst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter eingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Verwundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann das geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Soweit mal bis hierhin. Und vielleicht ist euch beim Lesen aufgefallen, dreimal spricht der Herr Jesus hier von einer neuen Geburt. Vers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren werde, dann Vers 5, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, und Vers 7, wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Das Ganze spielt während des Passafestes in Jerusalem. Das war ein Fest, das Gott im Alten Testament angeordnet hatte, damit das Volk dem Auszug aus Ägypten gedenken sollte. Dieses Fest dauerte 8 Tage. Und während dieser 8 Tage auf dem Fest, das lesen wir in den Versen zuvor, hat Jesus den Tempel in Jerusalem gereinigt und hat damit die dortigen Autoritäten auf sich oder gegen sich aufgebracht. Denn wer will schon gerne hören, dass das, was er macht, die Feste, die er feiert, dass das nicht vor Gott Bestand hat. Dass das eine Reinigung, dass das eine völlige Veränderung braucht. Dass das letztendlich nichts mehr mit dem zu tun hat, wozu Gott dieses Fest ursprünglich gegeben hat und wozu Gott auch den Tempel ursprünglich gegeben hat, nämlich als ein Ort, wo Menschen Gott anbeten sollen, wo sie Gott danken sollen, wo sie Gott verherrlichen sollen, sondern er macht ihnen den Vorwurf, sie haben den Tempel und auch das ganze Tempelsystem letztendlich zu einer Geldschöpfungsanlage gemacht, das die Festpilger schröpft und ihnen sozusagen das Geld aus der Tasche zieht. Und dann macht Jesus noch eine Aussage, die für die Menschen und auch für die Obrigkeit der damaligen Zeit völlig erstaunlich war. Er nennt nämlich den Tempel das Haus meines Vaters. Und kein Jude hätte damals sich herausgenommen oder sagen können, Gott ist mein Vater. Und der Tempel ist das Haus meines Vaters. Damit sagt Jesus letztendlich aus, dass er der Sohn Gottes ist. Und diese Tempelreinigung, die war in der Mitte dieses Festes. Und anschließend hat Jesus noch viele, wie wir hier gelesen haben, Vers 23, noch viele Zeichen vollbracht. Zeichen, das sind Wunder, das sind übernatürliche Werke, sichtbare Machterweise, die die Menschen darauf hinweisen sollten, die ihnen vor Augen führen sollten, wer Jesus Christus wirklich ist. Und die seine Botschaft, seinen Anspruch, seine Verkündigung bestätigen und beglauben sollten. Und wir lesen dann in Vers 23, dass diese Werke, die der Herr Jesus vollbracht hat, das hat Auswirkungen bei den Leuten, die es gesehen haben, bei den Festpilgern gehabt. Das führt zu einer Reaktion. Wir lesen in Vers 23, viele glaubten an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Und dann kommt aber etwas Ungewöhnliches, denn die Auswirkung, die diese Zeichen bei den Festpilgern hatten, die sie sahen, die führt wiederum auch zu einer Reaktion beim Herrn Jesus. Und die wird uns in Vers 24 und 25 beschrieben. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an. Achtet auf das Wort aber. Hier wird ein ganz klarer Gegensatz aufgezeigt und soll betont werden, dass hier ein Gegensatz ist zwischen dem, wie die Volksmenge reagiert hat und dem, wie der Herr Jesus auf sie reagiert. Und Johannes macht hier ein Wortspiel mit dem Begriff Glauben. Die Volksmenge glaubte, aber der Herr Jesus glaubte ihnen nicht. Sinngemäß bedeutet es so viel wie, er vertraute sich ihnen nicht an, er glaubte ihrem Glauben nicht. er ließ sich nicht auf sie ein. Und dann wird uns gesagt, warum das so war, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Und achtet einmal darauf, wie die Bibel das formuliert. Sie macht zwei positive Aussagen über die Fähigkeiten des Herrn Jesus, der erste Satzteil und der letzte Satzteil, und in der Mitte, dann sozusagen, um das Ganze zu unterstreichen, eine negative Aussage, was er nicht brauchte, was er nicht nötig hatte. Der Herr Jesus wusste also genau, was im tiefsten Inneren eines Menschen sich befindet, sich im tiefsten Inneren eines Menschen vorgeht, wie es im tiefsten Inneren eines Menschen aussieht. Das heißt, der Herr Jesus kannte ganz genau das Herz, die Gesinnung, den Willen und die Wünsche derer, die nach außen hin, wie es schien, an ihn glaubten. Und er hatte dazu keine Hilfe von einem anderen Menschen nötig, von keinem Gelehrten, von keinem Engel. Es war kein Philosoph dafür nötig. Er hatte nicht nötig, dass ihm irgendjemand Zeugnis gebe von dem, was in dem Menschen ist, sondern er selbst wusste. Im 1. Königebuch, in Kapitel 8, Vers 39, und das ist ein interessanter Zusammenhang, als der Tempel in Jerusalem durch den König Salomo eingeweiht wird, da betet Salomo ein Gebet. Und er betet in diesem Gebet, dass wenn das Volk sich an Gott versündigt, dass wenn das Volk Gottes Wege verlässt und aber wieder zurückkehrt, wenn sie wiederum zum Tempel kommen und sich wirklich vor Gott beugen, vor Gott ihre Schuld, ihre Sünden bekennen, um Vergebung beten, dann betet er: Gib einem jeden nach allen seinen Wegen, wie du sein Herz kennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder. Das heißt, Salomo bringt in diesem Gebet zum Ausdruck, es ist Gott allein, der die Fähigkeit hat, das Herz der Menschen zu kennen. Keiner von uns weiß, was jetzt in diesem Moment in seinem Nebensitzer vorgeht. Wie er über dich denkt, ich weiß nicht, wie er jetzt über die Predigt denkt, langweilig, uninteressant oder was auch immer. Es ist nur Gott allein, der das tiefste Innere, das, was den Menschen bewegt, der das Herz des Menschen kennt. Und das bestätigt die Bibel immer wieder. Wer weitere Stellen aufschreiben möchte, zum Zuhause nachlesen: Jeremia 17, die Verse 9 und 10, Psalm 94, Vers 11. Oder auch im Neuen Testament bekommt Gott den Namen, den Titel: Er ist der Herzenskenner. Apostelgeschichte 15, Vers 8. Das heißt, hier schreibt der Apostel Johannes dem Herrn Jesus eine Eigenschaft zu. Er schreibt ihm etwas zu, das allein Gott vermag. Und genau diesen Anspruch möchte der Geist Gottes an dieser Stelle uns, die Bibel mit diesem Anspruch an uns herandrehen. Jesus Christus, das ist nicht einfach ein besonderer Mensch, nicht einfach ein ungewöhnlicher Wundertäter, sondern er ist Gott selbst. Genau das, was ein paar Verse vorher in diesem Ausdruck, das Haus meines Vaters, zum Ausdruck kam, das wird hier in ganz besonderer Weise an einer Eigenschaft beschrieben, nämlich an der Allwissenheit, eine Eigenschaft, die allein die Bibel Gott zuschreibt. Und jetzt heißt es hier, er selbst wusste, was in dem Menschen war. Er selber wusste allein, was das tiefste Innere des Menschen, sein Herz, seinen Willen ausmacht. Und jetzt stelle ich euch einmal die Frage: Wenn ihr demonstrieren wolltet, wie der Mensch ist, wo würdet ihr dann hingehen? Und offensichtlich ist ja das Urteil nicht positiv, denn der Herr Jesus sagt ja, er hat sich ihnen nicht anvertraut. Er hat sich mit den Menschen nicht gemein gemacht. Es muss offensichtlich etwas geben, das ihn von den Menschen trennt. Und was würden wir jetzt erwarten, wenn die Bibel uns aufzeigen will, dass mit dem Menschen etwas nicht in Ordnung ist? Dass sein Herz, sein tiefstes, innerstes offensichtlich nicht mit ihm in Übereinstimmung ist. Wo würden wir dann hingehen zu suchen? Vielleicht in ein Hochsicherheitsgefängnis, Amerika in den Todestrakt, wo solche sitzen, die zum Tod verurteilt werden. Aber achtet einmal darauf, was die Bibel jetzt macht. Jetzt heißt es in Kapitel 3, Vers 1, es war aber ein Mensch von den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Und es gibt hier zwei Dinge, durch die uns der Geist Gottes klar macht, dass Nikodemus genau einer von diesen Menschen ist, die in Vers 24 und 25 geschildert werden. Es heißt in Vers 25, was in dem Menschen ist, und jetzt heißt es in Vers 1, ein Mensch. Er sagt ja nicht einfach nur, ja, da kam ein Pharisäer namens Nikodemus, sondern er betont, um diesen Zusammenhang herzustellen, jetzt kommt ein Mensch. Einer von dieser Gruppe, dieser Menschen, die wir in Vers 25 haben, mit denen sich der Herr Jesus nicht verbunden hat. Ein Mensch kommt jetzt. Und der zweite Zusammenhang ist, sie haben geglaubt aufgrund der Zeichen, die sie gesehen haben, und das betont ja genau Nikodemus. Wir haben gesehen, die Zeichen, die du tust. Und damit ist dieser Zusammenhang klar. Jetzt geht Gott her und nimmt eine Person heraus, um uns das exemplarisch aufzuzeigen, was das Problem ist. Was in dem Menschen ist. Und was das Problem ist, warum der Herr Jesus nicht sich damit verbinden konnte. Aber jetzt stellt sich natürlich die große Frage, ja, wer war denn dieser Nikodemus? Es heißt von ihm in Kapitel 3, Vers 1, er war ein Pharisäer. Und es gab damals, zur Zeit des Herrn Jesus, gab es zwei religiöse Gruppen, die sozusagen vorherrschend waren. Das waren einmal die sogenannten Sadduzäer und es waren die Pharisäer. Die Sadduzäer waren dadurch gekennzeichnet, dass sie zum Beispiel geleugnet haben, dass es eine Auferstehung gibt. Die haben im Grunde genommen alles Übernatürliche, alles, was der Mensch mit seinem Verstand, mit seinen Sinnen nicht erklären konnte, das haben sie alles aus dem Alten Testament rausgestrichen. Das ist das, was wir heute sagen, das waren sozusagen die Liberalen, ja, die die Bibel angreifen, die sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch, enthält vielleicht eine gute Ethik, ja, Nächstenliebe und so weiter, das ist alles schön und gut, aber ansonsten menschengeschriebenes Machwerk. Das wäre heute die Position der Sadduzäer. Und dann gab es auf der anderen Seite die Pharisäer. Sie waren gekennzeichnet durch besondere Frömmigkeit und Eifer für das Gesetz. Sie haben gekämpft für die sorgfältige Befolgung der Überlieferungen. Es war ihnen ganz besonders wichtig zu fasten, auch ganz besonders den Sabbat einzuhalten. Und deswegen kam der Herr Jesus immer wieder mit ihnen in Konflikt. Zum Beispiel in Johannes 9, Vers 16, auch im Johannesevangelium, bei der Heilung des Blindgeborenen. Johannes Kapitel 5, die Heilung des Gelähmten am Teich von Bethesda. Beides Ereignisse, die am Sabbat stattgefunden haben. Ihnen war es ganz wichtig, den Zehnten zu geben, also Almosen zu geben und ihre Pflichten in Bezug auf Gott zu erfüllen. Der Herr Jesus wirft ihnen einmal vor, dass sie sogar den Kümmel verzehntet haben. Und der Apostel Paulus, der selber ein Pharisäer war, er sagt in Apostelgeschichte 26, Vers 5, die Pharisäer, das war die strengste Gruppierung im damaligen Judentum. Das ist das, was wir heute sagen würden, das waren sozusagen die Ultra-Orthodoxen. Die, die ganz besonders rechtgläubig sein wollten, die es ganz besonders ernst mit Gott und mit der Religion nahmen. Aber das war nicht alles. Es wird als zweites gesagt, dieser Nikodemus, er war ein Oberster der Juden. Und das ist ein ganz besonderer Ausdruck und der bedeutet, dass er Mitglied des Sanhedrins war. Und der Sanhedrin war die höchste zivile und religiöse Gerichtsbarkeit im Judentum der damaligen Zeit. Das heißt, wenn Entscheidungen getroffen werden mussten, was das zivile Leben und das religiöse Leben betroffen hat, damals in Israel, und wo die Römer sich nicht drum gekümmert haben, dann war dieser Sanhedrin dafür zuständig. Er war sozusagen auch das oberste, ja, wir würden heute sagen, religiöse Bundesverfassungsgericht. Ja, wenn es Streitfragen um das Gesetz gab, dann hat dieser Sanhedrin darüber entschieden, wie das zu handhaben und zu praktizieren ist. Der bestand aus 70 Mitgliedern plus dem hohen Priester, das heißt 71. Das hatte immer den Vorteil, bei Abstimmungen gab es immer eine Mehrheitsentscheidung. Aber jetzt überlegt einmal, 71 Personen gehören zu diesem Kreis. Ein ganz erlauchter Teil innerhalb der jüdischen Gesellschaft damals. Und dieser Nikodemus war ein Teil davon. Das heißt, er war jemand, wo man sagen konnte, der hat im Judentum wirklich Karriere gemacht. Er hat einen hohen gesellschaftlichen Rang und damit war natürlich auch verbunden ein hohes Ansehen. Er galt in Israel der damaligen Zeit als eine große Autorität. Ja, und es geht sogar noch weiter in Kapitel 3, Vers 10, wenn er damals schaut, da sagt der Herr Jesus noch etwas Interessantes über ihn. Du bist der Lehrer Israels. Er sagt nicht nur, du bist ein Lehrer in Israel, sondern hier steht im Griechischen tatsächlich auch der bestimmte Artikel. Du bist der Lehrer Israels. Das heißt, das Lebenswerk von Nikodemus bestand darin, sein ganzes Leben war dem gewidmet, die Schrift zu erforschen, die Schrift zu lehren und das Alte Testament und die Schriften, die Überlieferungen der Väter und andere darin zu unterweisen und anzuleiten. Man könnte, wenn man es auf heute übertragen würde, sagen, er war sozusagen der Theologieprofessor der damaligen Zeit. Nicht nur einer, wie es viele gab, sondern der bedeutendste von allen, der Lehrer Israels. Er war ein Jude, damit ein Nachkomme, ein Sohn Abrahams. Und in Matthäus 8, Vers 11, da wird uns, und 12, da wird uns aufgezeigt, was die Juden von Selbstverständnis hatten. Sie haben sich bezeichnet als die Söhne des Reiches. Und die jüdischen Schriften haben gelehrt, zum Beispiel die Mischna, ich fasse es jetzt mal in eigenen Worten zusammen, wenn ein Jude sozusagen nicht über die Stränge schlägt und nicht den Glauben völlig verwirft, dann ist er Kraft seiner Geburt, weil er ein Nachkomme Abrahams ist, ist er ein Erbe des Reiches Gottes. Dann hat er am Reich Gottes teil, er ist ein Sohn des Reiches. Und dieser Nikodemus hatte mit anderen die Zeichen gesehen, die Jesus getan hatte, und er hat daraus Schlussfolgerungen gezogen. Seine erste Schlussfolgerung war zunächst mal eine positive. Er hat nämlich erkannt, Jesus ist kein Verführer, Jesus ist kein Betrüger, Jesus ist kein Scharlatan. Sondern er sagt ja, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen. Übrigens, was auch noch das Interessante ist, er redet den Herrn Jesus als Lehrer, als Rabbi an. Obwohl der Herr Jesus ja keine der bekannten Rabbinerschulen in Jerusalem besucht hatte. Wir würden heute sagen, obwohl der Herr Jesus kein theologisches Universitätsabschluss hatte, keinen Master in Theologie. Und trotzdem sagt er, du bist einer wie ich. Du bist einer von uns. Wir sind Kollegen. Lass uns jetzt mal auf gleicher Ebene unterhalten. Er sagt, von Gott gekommen. Das heißt, Gott ist die Quelle. Er ist eine Person, die von Gott benutzt wird, ein Werkzeug Gottes. Er ist von Gott befähigt. Und dann sagt er noch einmal etwas, keiner kann diese Zeichen tun, wenn nicht Gott mit ihm ist. Und auch das ist wieder ein besonderer Ausdruck, wenn er mal das Alte Testament durchforstet nach diesem Ausdruck, den findet man gar nicht so oft. Also ich habe Folgendes gefunden, Josua 1, Vers 7, das wird über Mose und über Josua gesagt. Und dann wird es in 2. Chronika, Kapitel 15, Vers 9, noch über König Asa gesagt, den Gott benutzt hat, um Reformen im Volk einzuleiten, unter anderem den Tempelgottesdienst wieder neu auf Gott auszurichten. Das heißt, dieser Nikodemus erkennt an, dieser Jesus, der hat durchaus die Stellung eines Propheten. Dieser Jesus ist vielleicht ein Mann, den Gott als Reformer benutzen möchte, um das Volk wiederum zu Gott zurückzubringen, um das Volk wiederum zur echten Anbetung zu führen. Und was sagt Jesus zu ihm? Lieber Nikodemus, danke für deine warmen und freundlichen Worte. Jetzt lass uns einmal unter Kollegen eine schöne theologische Diskussion halten. Jesus sagt zu ihm, Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und jetzt versucht euch einmal in Nikodemus hineinzusetzen, zu versetzen, was diese Antwort von seinem Selbstverständnis her für ihn bedeutet. Das war für ihn, wie wenn ein Zug über ihn hinweggefahren wäre. Alles, wofür sein Leben steht, alles, wofür er in gewisser Weise stolz sein konnte, was er sich erarbeitet hatte, mit einem Schlag für null und nichtig erklärt. Wenn nicht von neuem geboren, das ist die Bedingung, und er sagt jemand, das heißt ohne Unterschied, egal ob Jude oder Nichtjude, egal ob studiert oder nicht studiert, egal ob Nikodemus oder ein einfacher Mann, eine einfache Frau des Volkes, niemand, wenn er nicht von neuem geboren wird, kann das Reich Gottes sehen. Ein Sohn des Reiches, das war sein Selbstverständnis, bekommt die Aussage Nikodemus, bei dir muss etwas radikal geschehen, sonst wirst du das Reich nicht einmal sehen. All seine Bildung, all seine gesellschaftlichen Vorrechte, all seine Religiosität, all seine persönliche Frömmigkeit, seine Gelehrsamkeit, seine Abstammung, dass er Nachkomme Abrahams ist, erklärt hier der Herr Jesus, dass ihm das nichts nützt. Sondern es braucht eine radikale Veränderung. Und das Wort radikal kommt ja vom Lateinischen, steckt das Wort Wurzel dahinter. Es braucht eine völlige Veränderung von der Wurzel her. Es braucht, was ist denn eine Geburt? Da tritt ein neues Leben in diese Welt ein. Eine neue Existenz, ein neuer Mensch erblickt das Licht der Welt. Das passiert doch bei einer Geburt. Und der Herr Jesus sagt, genau das muss mit dir passieren, dass du überhaupt ins Reich Gottes sehen kannst, dass du überhaupt das Reich am Reich Gottes Anteil haben kannst. Das heißt, Gott, um das Problem des Menschen aufzuzeigen, nimmt einer der rechtschaffensten, religiösesten und frömmsten Personen der damaligen Zeit. Und die Botschaft ist klar, wenn dieser Mann dieses Problem hat, wenn dieser Mann trotz all seiner Bildung, all seinem Studium, all seinem Wissen, wenn dieser Mann in das Reich Gottes nicht hineinkommt, dann haben du und ich genau das gleiche Problem. Wenn er dieses Problem hat, der sozusagen ein Vorzeigefrommer war, da dann haben du und ich dieses Problem erst recht. Johannes Calvin, der große Reformator, hat Folgendes gesagt: Der erste Schritt in das Reich Gottes heißt, sei ein neuer Mensch. Es geht nicht um Verbesserung des Menschen. Es geht nicht darum, dass jemand mehr betet, noch intensiver fastet, noch mehr spendet. Er sagt nicht zu Nikodemus: Nikodemus, du musst mehr tun, es reicht nicht. Du musst noch mehr die Bibel studieren, du musst noch mehr gute Werke tun, du musst noch mehr fasten, noch mehr Almosen geben. Sondern du musst völlig neu werden. Es reicht nicht nur, dass man ein bisschen ein Gerüst an deine Fassade hinmacht und deine Fassade ein bisschen erneuert, sie neu schmückt, neue Farbe drauf. Sondern er sagt letztendlich, dein Lebenshaus muss komplett neu abgerissen und komplett neu von Gott aufgebaut werden. Der Bibellehrer Lenski schreibt zu Nikodemus Folgendes: Das Wort über die neue Geburt zerschlägt ein für alle Mal jede vermeintliche Exzellenz der menschlichen Leistung. Jeder Verdienst menschlicher Taten, alle Vorrechte der natürlichen Geburt oder des Standes. Die geistliche Geburt ist etwas, was der Mensch erfährt, nicht etwas, das der Mensch selber hervorbringt. So wie unsere Bemühungen nichts mit unserer natürlichen Empfängnis und Geburt zu tun haben, so ist auch die Wiedergeburt kein Werk von uns, wenn auch auf einer noch viel höheren Ebene. Welch ein Schlag für Nikodemus. Als Jude hatte er keinen Anteil am Reich Gottes. Als Pharisäer, der als Heiliger galt, als andere Menschen, hatte er keinen Nutzen. Seine Mitgliedschaft im Sanhedrin und sein Ruhm als einer der Schriftgelehrten waren umsonst. Dieser Rabbi aus Galiläa sagte ihm ganz ruhig, dass er noch nicht im Reich Gottes ist. Alles, worauf er in seinem langen, mühsamen Leben seine Hoffnungen gesetzt hat, ist hier in Trümmer gesunken und zu einem kleinen, wertlosen Häufchen Asche geworden, wenn er nicht diese geheimnisvolle neue Geburt erlangt. Der Herr Jesus erklärt hier Nikodemus letztendlich für völlig bankrott. Es ist auf deinem Konto nichts, was Gott in irgendeiner Form annehmen kann. Jetzt ist es aber gar nicht so ungewöhnlich, denn bereits im Alten Testament an mehreren Stellen fordert Gott oder zeigt Gott dem Volk Israel auf, es braucht eine radikale Veränderung. Wer mitschreiben möchte, 5. Mose 10, Vers 16, Jeremia 4, Vers 4 und andere Stellen, da fordert Gott auf, ihr müsst am Herzen beschnitten werden. Und das Herz ist nach biblischem Verständnis das Zentrum unseres Denkens, unseres Wollens und unseres Wünschens. Aber jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, ja warum? Warum ist die Bibel an diesem Punkt so radikal? Warum reicht nicht aus, ein bisschen mehr zu tun? Warum reicht nicht aus, die Fassade einfach ein bisschen zu verschönern und die Fassade unseres menschlichen Daseins neu zu streichen? Was passiert bei einer Geburt? Bei einer Geburt kommt neues Leben in diese Welt. Wenn wir einmal die Bibel aufschlagen, ich möchte uns zwei Stellen lesen, oder eine Stelle vielmehr, Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 1. Da beschreibt in den ersten drei Versen Paulus die Vergangenheit von denen, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, und damit die Vergangenheit von jedem Menschen. Und den ersten Punkt, den er anführt, ist, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden. Der Mensch, so wie er ist und so wie er auf die Welt kommt, ist nach dem Urteil Gottes tot in seinen Sünden und Vergehungen. Und Tod bedeutet getrennt von Gott. Er hat keine Beziehung, keine Gemeinschaft mit Gott. Tod bedeutet aber auch, er hat keine Kraft, keine Fähigkeit, für Gott zu leben, das zu tun, was Gott wohlgefällig ist, Gottes Maßstäben zu entsprechen. Der Mensch ist für Gott tot. Ein paar Verse weiter in Epheser 4, Kapitel 17, da bezeichnet es Paulus folgendermaßen: Der Mensch ist entfremdet dem Leben Gottes. Er hat dieses Leben nicht. Man kann es vielleicht so vergleichen: Im Frühjahr, ja, wenn so die Apfelbäume, die Kirschbäume und so weiter anfangen zu blühen, dann schneiden sich viele ja so einen Ast ab und stellen sich das als Dekoration, weil es einfach toll aussieht, diese weißen Kirschblüten zum Beispiel, stellen sich das ins Esszimmer oder Wohnzimmer. Ja? Und dieser Ast, er blüht, sieht herrlich aus, diese weißen Blüten, aber was passiert nach ein paar Tagen? Die Blüten verwelken und am Schluss ist letztendlich nur noch ein toter Ast da. Und das ist eigentlich eine sehr gute Illustration für das, was der Mensch ist. Warum ist das bei dem Ast so? Weil er getrennt ist von seiner Wurzel, getrennt vom Baum, getrennt von seiner Quelle, die ihn mit Leben versorgt. Und genau das, sagt die Bibel, ist das Bild für den Menschen. Jeder Mensch, so wie er auf diese Welt kommt, diese Welt betritt, ist getrennt von seinem Schöpfer. Er ist getrennt seit dem Sündenfall von der Quelle des Lebens. Wir blühen kurz auf, wir können andere beeindrucken, wie diese herrlichen Kirschblüten, andere mögen uns bewundern und so weiter und so fort, aber letztendlich sind wir doch tot. Und spätestens, wenn wir körperlich sterben, wird es für jeden sichtbar. Deswegen das Erste, warum ein Mensch von Neuem geboren werden muss, und ich hoffe, da merkt ihr auch, dass Wiedergeburt im biblischen Sinne hat nichts mit Reinkarnation der östlichen Religionen und so weiter zu tun. Die Wiedergeburt in der Bibel ist nicht etwas, das nach dem Tod irgendwann irgendwo geschieht, sondern es ist etwas, das hier im Leben geschehen muss. Und es muss geschehen aus dem ersten Grund, weil wir Menschen Leben von Gott brauchen. Weil wir tot sind in unseren Sünden und Vergehung. Der zweite Grund ist der, in Prediger 7, Vers 29, ich lese nach der Menge-Übersetzung, da heißt es: Allerdings wisse wohl, dies habe ich gefunden, dass Gott die Menschen gerade, und die Anmerkung sagt, recht aufrichtig. Das heißt, in Übereinstimmung mit Gott, dass Gott den Menschen so geschaffen hat, dass Adam in der Lage war, ein Leben in Übereinstimmung mit Gottes Willen und Gottes Ordnungen zu führen. So hat Gott den Menschen geschaffen. Sie selbst aber, und jetzt kommt der Gegensatz, was seit dem Sündenfall der Fall ist, sie selbst aber suchen viele verwerfliche Künste oder die Fußnote sagt Erfindungen. Das heißt, seit dem Sündenfall sucht der Mensch genau das, was in Gottes Augen verwerflich ist. Erster Mose Kapitel 6, Vers 5, ganz am Anfang, nach dem Sündenfall, da sagt Gott, der Herzenskenner, folgendes: Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen groß war auf der Erde, und alles Gebilde der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und jetzt achtet darauf, alles Gebilde der Gedanken seines Herzens. Nicht einzelne Gedanken, nicht, dass dem Menschen mal was verrutscht ist oder daneben gegangen ist, sondern alles Gebilde der Gedanken seines Herzens. Den ganzen Tag. Das heißt, der Mensch ist 24 Stunden von dem bestimmt, dass sein Herz, dass sein Wollen, dass sein Wünschen, auch seine Zuneigungen beständig dem entgegengesetzt sind, was Gott will und wozu Gott den Menschen geschaffen hat. Und das Neue Testament sagt genau Ähnliches, deswegen auch da dazu eine Stelle, Kolosser 1, Vers 21, und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken. Der Mensch ist Gott entfremdet. Er ist ein Feind Gottes nach der Gesinnung. Das heißt, nach seinem Denken, nach dem, was er trachtet, was er sucht, was er wünscht, was er will. Und es zeigt sich ganz praktisch in seinen bösen Werken. Das ist Gottes Urteil im Alten Testament wie im Neuen Testament über den Menschen, über das Geschöpf, das er selber erschaffen hat. Wer die Bibel liest über die Aussagen des Menschen, der findet das Zeugnis, folgendes Zeugnis: Der Verstand des Menschen ist verfinstert durch die Sünde. Es gibt keinen Gerechten, es gibt keinen, der Gutes tut. Römer 3, Verse 10 bis 12. Nach Römer 5, Vers 6 ist der Mensch kraftlos. Das heißt, er ist nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, das zu Gottes Ehre ist, das Gottes Willen entspricht. Römer 1, Vers 30 bis 32 sagt, der Mensch ist voller Ungerechtigkeit. Er liebt, und wörtlich steht dort, er klatscht Beifall dem, was Gott hasst. Und er liebt das, oder er hasst das, was Gott, also der Mensch klatscht dem Beifall, was Gott hasst, und er hasst das, was Gott liebt und sein Wohlgefallen findet. Das ist die Diagnose, die die Bibel, die das Wort Gottes in Bezug auf jeden einzelnen Menschen gibt. Und da spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Kriegsverbrecher handelt, irgendwo in einem Krieg, oder ob es sich um einen Mann handelt wie Nikodemus. In unseren Herzen ist alles das Gleiche drin. Es kommt nur nicht bei uns allen zur gleichen Auswirkung. Aber das ändert nichts daran an der Tatsache, dass der Mensch von Grund auf verändert werden muss. Dass er von Grund auf Leben aus Gott braucht und dass er ein neues Herz braucht. Sozusagen seine Schaltzentrale, woher sein Denken kommt, woraus sein Wollen kommt, die muss komplett verändert werden. Da reicht es nicht aus, einzelne Drähte ein bisschen umzustecken und zu hoffen, dass dann nachher etwas Besseres rauskommt. Oder wenn wir an einen Baum denken, vielleicht einzelne Früchte wegzunehmen, die faulig sind. Sondern die Bibel sagt ganz klar, es muss ein neuer Baum mit neuen Früchten, mit neuen Wurzeln her, sonst wird es keine neuen Früchte geben. So, wie reagiert jetzt Nikodemus drauf? Er versteht diesen Anspruch. Und was wiederum so typisch ist für den Menschen, versucht er sich jetzt rauszuwinden. Ja, er sagt, ja, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter zurückkehren und geboren werden? Er sagt damit, ja, Jesus, das, was du sagst, ist ja schön und gut, aber es ist unmöglich. Wie soll das gehen? Ich kann ja nicht mit meinen 1,80 Meter zurück in den Bauch meiner Mutter und wieder nochmal neu rausschlüpfen, um neu anzufangen. Und jetzt ist interessant, wie der Herr Jesus weiter vorgeht. Er nennt jetzt in Vers 5 zuerst, was die Quelle ist, der Neugeburt. In Vers 6 zeigt er ihm dann auf, warum eine zweite natürliche Geburt, eine zweite physische Geburt, also wenn die Linde heute zum zweiten Mal natürlich geboren werden würde, warum das überhaupt nichts nützt. In Vers 7 benutzt er dann das Wort Muss. Er zeigt auf, es ist ein göttliches Muss, Eine absolute, völlige Ausschließlichkeit. Es gibt keinen Weg um diese Tatsache drumherum. Es gibt keine andere Möglichkeit. Der Mensch muss von Neuem geboren werden. Das mag uns gefallen oder nicht, wir müssen uns aber dem stellen, wenn wir die Bibel wirklich ernst nehmen. Und dann macht er in Vers 8 eine Illustration, indem er die Neugeburt vergleicht mit dem Wind. Ganz kurz ein paar Gedanken zu Kapitel 5. Die Geburt kann nicht eine natürliche Geburt sein, sie muss von einer völlig neuen Quelle herkommen. Die Quelle für die Zeugung sozusagen muss etwas völlig anderes sein und der Herr Jesus nennt es hier Wasser und Geist. Jetzt wird in manchen Denominationen gesagt, ja Wasser, klar, das ist die christliche Taufe. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sagt der Herr Jesus hier zu Nikodemus, also du musst auf christliche Weise getauft werden und dann brauchst du noch den Heiligen Geist. Was hätte Nikodemus davon verstanden? Gar nichts, weil er die christliche Taufe überhaupt nicht kannte. Die existierte zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wiedergeburt bedeutet Empfang von neuem Leben. Was ist die Bedeutung von Taufe? Tod. Mit Christus gestorben zu sein, mit Christus begraben zu sein. Und nicht der Empfang von Leben. Also kann es sich niemals hier bei dem Wasser um die christliche Taufe handelt. Was meint der Herr Jesus damit? Und ich bin der Überzeugung, dass wir die Erklärung wiederum im Alten Testament finden. Und zwar, wenn er aufschlagt, Hesekiel Kapitel 36, die Verse 25 bis 27. Und hier haben wir ein Verheißungswort, dass Gott an das Volk Israel redet, wie er an ihm handeln wird. Das Volk, das sich von ihm abgewendet hat, das sich an ihm versündigt hat. Und was wird Gott tun? Vers 25, und ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein sein von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eures Inneres geben und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Und hier haben wir genau die beiden Sachen, Wasser und Geist. Ein Werk der Reinigung. Der Mensch muss gereinigt werden von der Unreinheit, von der Beschmutzung durch die Sünde. Und er braucht ein neues Herz, nämlich ein Herz, das dann sein Wohlgefallen darin findet und es sucht, nach Gottes Willen zu leben. Und das ist genau das, was bei der Wiedergeburt geschieht und das hier der Herr Jesus mit diesen Worten aus Wasser und Geist beschreibt. Und dann gibt er in Vers 6, wie gesagt, die Antwort, warum würde eine natürliche Geburt nichts nützen? Er sagt, weil eine natürliche Geburt, was würde sie hervorbringen? Nur ein natürliches Ereignis. Gleiches bringt immer Gleiches hervor. Dinge können sich nicht über ihre Natur erheben. Und das Reich Gottes ist eine geistliche Fähre, eine geistliche Sache. Deswegen reicht hier eine natürliche Geburt nicht aus, weil Natürliches immer nur Natürliches hervorbringt. So wie es der Herr Jesus hier nennt, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus Geist geboren ist, ist Geist. Deswegen braucht es diese Geburt aus Wasser und Geist. Und das bringt uns zu Vers 8, zu dieser Illustration mit dem Wind. Und jetzt möchte der Herr Jesus dem Nikodemus deutlich machen, diese Wiedergeburt, sie ist vergleichbar mit dem Wind. Sie hat durchaus etwas für den Menschen Geheimnisvolles. Und was ist aber die Parallele? Nun, Die erste ist, es sind eigentlich drei Parallelen, der Mensch kann den Wind nicht beherrschen. Oder hat von euch schon mal jemand, wenn es zu stark windet und ihr Angst hattet, dass vielleicht eure Dachziegel abgedeckt werden, hat es von euch schon mal jemand geschafft, den Wind umzuleiten? Der Mensch kann den Wind nicht beherrschen. Er kann ihn nicht lenken. Der Mensch, der Wind ist nicht in der Verfügbarkeit, in der Hand des Menschen. Und ist die erste Parallele, auch eine Geburt ist nicht in der Hand und Verfügbarkeit des Menschen. Oder habt ihr bestimmt den Zeitpunkt, wann ihr geboren werdet und wo ihr geboren werdet? Nein. Und so kann der Mensch auch über die neue Geburt nicht verfügen. Er ist ja ganz abhängig von Gottes Werk. Der zweite Punkt ist aber der Wind wird aber an seinen Auswirkungen wahrgenommen. Also wenn man hier rausguckt, sieht man im Moment gerade, dass es wahrscheinlich nicht groß windet. Warum? Die Blätter sind alle ruhig und bewegen sich nicht. Aber jeder weiß von uns ganz genau, wann es windet. Weil man das sieht, weil man das hört und weil man die Auswirkungen des Windes, wenn er ganz stark ist, sehr wohl wahrnehmen kann. Und genau das Gleiche, sagt hier der Herr Jesus, gilt auch für die Wiedergeburt. Sie ist nicht in unserer Hand, sie ist Gottes Werk, wir können nicht darüber verfügen. Aber in ihren Auswirkungen ist sie für jeden feststellbar, dass dieses Werk Gottes geschehen ist. Und wer dazu mehr wissen möchte, da haben wir jetzt nicht die Zeit dazu, dem empfehle ich den ersten Johannesbrief zu lesen. Da geht es genau um dieses Thema. Was sind die Kennzeichen von dem neuen Leben aus Gott? Vielleicht ganz kurz, es ist ein verändertes Verhältnis zur Sünde. Es ist die Sehnsucht nach denen, die ebenfalls wiedergeboren sind. Das heißt, die Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit den Gläubigen. Und es ist dieser Wunsch, Gott gehorsam zu sein, nach Gottes Willen zu leben und Gott und die Kinder Gottes zu lieben. Gehen wir aber noch kurz ein paar Verse weiter im Johannesevangelium. Denn jetzt stellt natürlich die große Frage im Raum, und die hat ja Nikodemus gestellt, ja, wie kann das jetzt passieren? Wenn das so eine, die alles entscheidende Sache ist, dann ist ja die wichtige Antwort, wie kann ich von Neuem geboren werden? Wie? Und der Herr Jesus hat bisher dem Nikodemus aufgezeigt, wie nicht. Und jetzt kommt in Vers 9 nochmal ein Einwand von Nikodemus. Er stellt nochmal die Frage, ja, wie kann dies geschehen? Und jetzt ist interessant, der Herr Jesus gibt ihm aber auch keine direkte Antwort zunächst einmal, sondern er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht. Du, der Hunderte und Tausende von Menschen in seinem Leben schon unterwiesen hast, du bist nicht in der Lage, sie über das Allerwichtigste zu unterweisen. Wie man das Reich Gottes eingeht. Du weißt es nicht einmal selber für dich. Und jetzt passiert etwas Interessantes, Vers 11. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Bevor jetzt der Herr Jesus, und ab Vers 14 erklärt er dann tatsächlich die Frage, wie jemand von Neuem geboren wird, aber jetzt macht der Herr Jesus noch etwas anderes. Denn Nikodemus, damit er errettet werden und von Neuem geboren werden konnte, musste erst einmal verstehen, wer eigentlich vor ihm steht. Er kam und hat gesagt, Rabbi, wir wissen. Und jetzt achtet wieder auf den Zusammenhang, wie hier der Geist Gottes klar macht, jetzt geht es darum, wer ist Jesus? Nikodemus kam mit den Worten, Rabbi, wir wissen. Und der Herr Jesus sagt jetzt hier in Vers 11, wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und Nikodemus hat ja auch gesagt, wir haben die Zeichen gesehen. Und seine Schlussfolgerung war, ja, du bist ein Rabbi, du bist ein Reformer, Gott ist mit dir, du bist ein Prophet. Aber das reicht nicht aus. Das reicht bei weitem nicht aus. Und Jesus zeigt ihm jetzt auf, dass er weit, weit mehr ist, als wie einfach ein Kollege von Nikodemus, mit dem wir ein schönes theologisches Gespräch über das Reich Gottes führen. Martin Lloyd-Jones hat dazu folgendermaßen geschrieben, er geht noch immer zu Christus als Lehrer, er sagt Rabbi, aber er geht nicht zu ihm als Retter. Er geht gewissermaßen zu ihm als jemand, der bereit ist, von ihm zu lernen, aber er geht nicht als jemand, der Buße tut. Nikodemus hat das Bedürfnis nach Hilfe gespürt. Er spürt das Bedürfnis nach ein wenig weiterer Unterweisung. Und er ist bereit, sich zu demütigen und zu dem unbekannten Lehrer zu gehen, um sich mit diesem zu unterhalten. Ja, er hat das Bedürfnis nach Hilfe gespürt. Und jetzt kommt ein entscheidender Satz. Aber er hat sich nie hilflos gefühlt. Nikodemus war der Überzeugung, der Herr Jesus, der kann ihn zu seinem Wissen noch etwas hinzufügen. Er hat verstanden, ja, es gibt noch was, ich brauche noch was. Aber das war nicht das, was er brauchte. Nikodemus brauchte, so drückt es Martin Lloyd-Jones sehr illustrativ aus, Nikodemus brauchte keinen Anhang an sein Lebensbuch. Sozusagen noch eine Ergänzung, noch etwas, das zugefügt werden muss. Sondern Nikodemus musste einsehen, dass sein bisheriges Lebensbuch völlig durchgestrichen wurde und dass es von Gott ganz neu geschrieben werden musste. Und deswegen sagt er jetzt zu ihm, ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Nikodemus, dein Problem ist nicht mangelndes Wissen. Dein Problem ist nicht, dass du zu wenig Informationen hast. Dein Problem ist, dass du nicht bereit bist, mir zu glauben. Zu glauben, wer ich wirklich bin. Und dann erklärt ihm der Herr Jesus, wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und jetzt zeigt er ihm, er kommt aus dem Himmel. Ja, sogar, obwohl er hier mit beiden Beinen auf dieser Erde steht, ist er immer noch im Himmel. Und er ist der Sohn des Menschen. Und das ist weit, weit mehr als wie ein Theologiekollege. Nikodemus, bist du bereit, mir zu glauben? Du musst mir glauben. Und der Herr Jesus zeigt ihm auf, warum bin ich als Lehrer befähigt, dir jetzt sogar das Himmlische zu sagen? Weil ich selber aus dem Himmel komme. Ich kann dir Dinge aufzeigen und ich kann dir Dinge sagen, wo kein Mensch dazu in der Lage ist. Warum? Weil der natürliche Mensch nicht in den Himmel kommen kann. So, und dann erklärt er ihm, wie kann jemand von Neuem geboren werden? Vers 14, und er verwendet wiederum ein Bild aus dem Alten Testament. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Mensch, der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Begebenheit kennt, das ist in 4. Mose 21. Das Volk Israel hat in der Wüste gegen Gott rebelliert und sie haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und als Gericht hat Gott giftige Schlangen gesandt und jeder, der von dieser Schlange gebissen wurde, musste sterben. Und dann hat Mose zu Gott geschrien und hat gesagt, Herr, schenke ein Rettungsmittel. Ich erzähle es jetzt in meinen Worten zusammengefasst. Und dann musste Mose eine solche Schlange, deren Biss für sie tödlich war, in bronzener Form an einem Pfahl aufhängen. Und jeder, der zu dieser aufgeblickten Schlange aufschaute, der starb nicht, dessen Leben wurde bewahrt. Und das ist der Vergleich, den der Herr Jesus hier macht. Er sagt Nikodemus, so wie die Schlange damals einem Pfahl erhöht werde, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Wir wissen alle, das bezieht sich auf seine Kreuzigung, auf seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Und jeder, der darauf blickt, jeder, der dessen Glauben annimmt, der absteht, irgendwie versucht, selber sich zu helfen, selber von diesem Gift der Sünde wegzukommen, durch irgendwelche Werke oder sonst etwas, sondern der Gottes Wort vertraut und der aufblickt auf den, den Gott stellvertretend für uns den Platz im Gericht einnehmen lässt, der wird errettet werden. Und der bekommt nicht nur irdisches Leben, sondern der bekommt ewiges Leben. Und ewiges Leben heißt nicht nur ein Leben, das nie endet, sondern ewiges Leben bedeutet, das ist Leben, das ewig in seinem Charakter ist. Ein Leben, das das gleiche Leben ist, das Gott hat. Das ewige Leben wird beschrieben in Johannes 4 als eine Quelle, das den Lebensdurst des Menschen völlig stillt. In Johannes 6 als Brot vom Himmel, das den Lebenshunger des Menschen völlig stillt. In Johannes 10 sagt der Herr Jesus, es ist Leben im Überfluss. Aber das Entscheidende dafür ist der Glaube. Der Glaube rettet vor dem Tod. Der Glaube gibt dieses neue Leben. Durch den Glauben. Das ist die Seite der menschlichen Verantwortung. Wir haben hier zwei Seiten. Wir haben auf der einen Seite, es ist ein souveränes Werk Gottes. Gott muss sein Werk tun und die Verantwortung des Menschen ist, er muss an den glauben, der erhöht worden ist. An den, der gekreuzigt worden ist, darauf sein Vertrauen setzen. Und dann hat er die Verheißung, dass Gott errettet wird. Und ich möchte schließen mit Vers 18. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und ich war dieser Tage mit meiner Frau auf einer Konferenz und da war etwas Interessantes. Da hat dieser Bruder, wo die Vorträge gehalten hat, der hat erzählt, wie sie es in seiner Gemeinde machen. Und wenn dort ein Mensch wirklich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommt, wisst ihr, wie das in der Gemeinde bekannt gegeben wird? Die schreiben nicht einfach eine E-Mail, was weiß ich, Uli Meier, wir freuen uns, ist jetzt errettet, ist jetzt ein Kind Gottes, sondern die schreiben tatsächlich eine Geburtsanzeige. Um genau diesem Rechnung zu tragen, jetzt hat derjenige die alles entscheidende Geburt erfahren. Er wurde durch Gottes Werk von Neuem geboren. Er hat jetzt Leben aus Gott. Er hat jetzt ein neues Herz, mit dem er Gott lieben kann, mit dem er Gott dienen kann, mit dem er Gott nachfolgen kann. Und die Frage ist an dich, bist du von Neuem geboren? Ich frage nicht, ob du mehr betest, ob du viel betest, ob du viel gibst oder wenig gibst, sondern hat Gott an dir dieses grundsätzliche, radikal alles verändernde Werk getan, weil du an das Erlösungswerk glaubst, weil du an den glaubst, der erhöht worden ist und der für deine und meine Sünden gestorben ist. Amen.